Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in den Rest der schönen großen weiten Welt. Heute ist der 21. Juni 2021, Sommer, Sonnenwende, darüber sprechen wir auch gleich. Und wir haben wieder einen Podcast für euch, Stabil durch den Wandel heißt er, und nicht, wie Andreas immer betont, labil durch die Krise. Ja, ja, es sind Krisenzeiten, für viele fühlt sich's gar nicht so an, zum Beispiel für dich, Andreas.
Ja, und ich sehe hier gerade auf den See, der vor sich hin changiert in einer wirklich silberspiegelnden Farbe, wie es nicht schöner sein kann, unter einem wunderbaren hellblauen Himmel. Ein wunderschöner Sommertag. Wir haben gehört, auch in Deutschland ist es sehr warm. Bei uns ist es nicht so warm, nur 25 Grad. Ehrlich gesagt bin ich sehr froh darüber. Und das Schönste ist, morgen erwarten wir wieder einen Tag Regen. Es ist immer ganz interessant. 6 Tage schönes Wetter und dann mal wieder so einen Tag Regen zwischendurch. Das passt sehr gut für die Natur.
Ja, manchmal kommen nachts Gewitter, hatten wir neulich auch. Da geht es ordentlich zur Sache und es regnet und das ist das, was die Natur braucht. Ja, wenn wir sagen, es fühlt sich nicht an wie Krise, dann ist es einfach so, wer rausgeht in die Natur, wer sich verbindet mit den wunderbaren Wesen, die es unsichtbar gibt und die man auch spüren kann und die uns so viel Energie schenken, ebenso wie die Bäume und wie die Pflanzen, die Wiesen. Wer an einem See sitzt oder am Meer, der spürt das alles. Und dann ist die Krise nur noch halb so klein. Und wenn man das öfter macht, dann kann man auch durch die Kanalisation seiner Gedanken sich wirklich umstellen und aus der Panik und Angst, die ja vorsätzlich geschürt werden, wie wir wissen, herauskommen. Andreas, Sommer-Sonnenwende, Midsommer, da gibt es ja auch einige Empfehlungen, die wir jetzt einhalten sollten, nämlich zum Beispiel eine Woche lang ab heute die Gedanken, den Herd der Gedanken reinhalten, nichts Böses denken, nichts vorsätzlich gegen andere Menschen unternehmen, nicht verächtlich oder respektvoll über Menschen denken oder sprechen. Ist für dich eine leichte Übung, oder?
Respektlos meinst du wahrscheinlich. Ja. Aber ja. Es ist richtig, das sollte man natürlich in seinem gesamten Leben und das ganze Jahr über rund um die Uhr machen. Und dazu ist es auch wichtig, dass wir immer wieder uns klar machen, wer wir eigentlich sind, wie das Prinzip des Lebens funktioniert und wie wir eingebettet sind als Teil der Schöpfung und nicht als Schöpfer. Also ich habe das gestern gemacht, da musste ich einfach mal raus, habe mein kleines Bötchen auf den See geschmissen und bin ein bisschen rausgefahren. Und wenn man denn so auf den See in der Mitte, da gibt es relativ wenig Boote darauf. Gestern war nicht ein einziges zu sehen, obwohl der See groß ist. Und dann sieht man dann so an das Ufer und sieht diese Bergketten oder diese Hügelketten und man nimmt sich so wirklich wahr in seiner ganzen Größe, nämlich extrem klein. Und das bringt einen wieder auf die Erde. Und das war gestern ein wunderbares Erlebnis. Ich habe da so einen kleinen Motor dran, den habe ich dann ausgemacht und bin dann so über diesen See so ein bisschen dahin getrieben und habe es einfach nur mal genossen. Nichts gelesen, nichts gehört, einfach nur zu sein. Das sind die Dinge, die einen dann wieder resetten. Kein Great Reset, sondern ein kleiner Reset. Und das tut auch gut. Und dann werden die Gedanken auch wieder freier und dann kann man die Reinheit der Gedanken ganz schnell üben. Man muss sich nur die Ruhe nehmen und dann zieht das auch durchs ganze Leben weiter durch.
Ja, wir starten auch gleich mit den politischen Themen. Das ist überhaupt nicht die Frage, aber dieser 21. Juni, der hat es schon in sich, denn wir befinden uns wirklich mitten in der Zeit der Transformation dieser Erde und wir gehören zu dieser Erde und zu der Transformation. Das heißt, wir müssen mitmachen. Wir machen mit oder wir machen nicht mit. Wir können also weitergehen oder wir bleiben stehen bzw. fallen zurück. Die Herausforderung in der jetzigen Zeit heißt, Geist öffnen, den Geist schärfen, den Blick schärfen, zu hören, was normalerweise nicht zu hören ist. Und ich möchte euch noch hinweisen, ich habe ein Interview geben dürfen einer Priesterin, einer Maya-Priesterin. Ich hatte in den letzten Tagen schon mal davon gesprochen. Ich werde euch nachher einen Link einstellen zu diesem Interview, also zu Ausschnitten. Und das ist ein Riesenkongress, der heute beginnt für, ich glaube, eine Woche, die also auch mit vielen auch nicht nur von den Mayas, aus den Anden und anderen Schamanen arbeiten, aber auch mit Leuten, die spirituell arbeiten und die die Notwendigkeit der Transformation für jeden einzelnen suchenden Menschengeist jetzt nicht nur erkannt haben, sondern auch beschreiben und Hinweise geben, wie man diesen Weg am besten findet. Also ihr seht ja bei uns, wir mischen, wir haben politische Themen, wir schauen genau auf die Fakten, auf die Informationen, die unsere Welt gerade verändern und haben aber auf der anderen Seite oder ja, auf der anderen Seite eben klar den Weg der geistigen Entwicklung vor uns und den werden wir auch nicht müde, immer wieder mit euch zu besprechen.
Ja, und wir haben zum Beispiel eine kleine Lichtung mit einer Feuerstelle in dieser wunderbaren Natur, wo wir heute Abend ein kleines Lagerfeuerchen machen werden und dann werden wir da rumsitzen und ein bisschen diesen Tag auch gedenken, der so wichtig ist, weil es ist jetzt der längste Tag, die kürzeste Nacht und das empfinden wir gut. Dazu braucht man aber nicht unbedingt einen kanadischen Urwald, da reicht auch ein Balkon und eine kleine Feuerschale, auch in der Stadt, um sich etwas zu tun, indem man sich zusammensetzt, vielleicht mit Menschen, die ähnlich ticken wie man selbst, um in dieser Ruhe zu sein, um sich auch gegenseitig die Kraft zu geben. Wir haben ja eine Zeitqualität und die Zeitqualität ändert sich und deshalb ist es sehr wichtig, ganz geistesgegenwärtig sich auf diese Zeit einzustellen. Zum Beispiel nicht zu missionieren, wenn man merkt, wie Menschen so durchs Leben taumeln blind. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben vielleicht auch viele Jahre lang die Situation gehabt, dass wir blind durchs Leben getaumelt sind und andere Menschen uns dabei beobachtet haben. Wir dürfen nie vergessen, wo wir selbst immer herkommen. Wir haben auch nicht das Recht zu richten, sondern wir können einfach nur den Menschen die beste Energie und die besten Gedanken schicken. Und das geht übrigens nur mit reinen Gedanken und nicht mit unreinen. Und dann wird es sich entsprechend entwickeln. Deshalb sind wir gut gelaunt und wissen, dieses Nadelöhr, von dem wir immer sprechen, wird irgendwann hinter uns liegen. Es zieht sich wie ein etwas längerer Tunnel vor uns her. Aber das Licht am Horizont bleibt dort und darauf steuern wir zu. Und das ist gut.
Also bleibt in eurer Kraft. Lernt die Naturgesetze, wir sind auch dabei, immer tiefer zu forschen und ich möchte an dieser Stelle hinweisen auf die drei Bände im Lichte der Wahrheit, wo uns die Schöpfungsgesetze dargestellt und erläutert werden, wie es wirklich nirgendwo anders je vorher passiert ist. Ja, jetzt wollen wir mal direkt anfangen mit einer Meldung der Bild-Zeitung. Also ich muss mich wirklich über die Bild-Zeitung wundern, Andreas. So nahezu alle politisch unkorrekten Themen, die wir hier in den letzten Monaten aufgegriffen haben, die finden wir nahezu 1:1 plötzlich bei der Bild-Zeitung abgebildet. Das heißt, die bösen, bösen Verschwörungstheorien werden jetzt Form und zwar im Mainstream. Und die Bild-Zeitung ist dafür bekannt, auch immer der Taktgeber für die deutsche Presse zu sein. Inzwischen hakt es so an der einen oder anderen Kooperationsstelle, also mit dem Spiegel gibt es jedenfalls nach unseren Beobachtungen jetzt nicht mehr so viele Schnittstellen, aber wenn die Bild-Zeitung vorlegt, dann folgen viele andere nach und zumindest ist das jetzt hier ein ganz wichtiger Auftakt, auf gewisse Dinge näher zu schauen. Also, wir sind in der Pandemie, übrigens das Buch von Wolfgang Wodak, die Pandemie ist jetzt auf Platz 1 in der Bestsellerliste des Spiegel, Andreas. Hast du denn schon irgendwo etwas darüber gelesen im Mainstream?
Nein, natürlich nicht, aber ich freue mich darüber, weil der Mainstream ja quasi verzweifelt versucht, ein Narrativ aufrechtzuerhalten, nämlich Angst, Pandemie, Corona ganz gefährlich. Und wenn wir nichts tun, werden wir alle sterben. Also das werden wir übrigens so oder so, ob mit oder ohne Pandemie. Die Frage ist eben nur wann. Nein, das ist wirklich eine sehr erfreuliche Situation. Und das zeigt diese Verkaufszahlen, dass die Gruppe der Kritiker weit größer ist, als man es manchmal glaubt. Man kann relativ schnell ins Straucheln kommen, wenn man die Tagesschau sieht, wenn man die ganzen allgemeinen Nachrichten sieht, die ganzen Schlagzeilen sieht, Tagesspiegel und so weiter, wo tatsächlich dieselben Überschriften gleichgeschaltet, das muss man einfach sagen, gleichgeschaltet über den Äther gehen und man das Gefühl hat, man ist der Letzte, der noch irgendwo sauber tickt. Es sind vielleicht nur weniger, als die Masse, aber die Masse ist immer noch groß genug, die auch dagegen steuert. Und jetzt gilt es natürlich auch stabil zu bleiben, aber ich denke, da werden wir heute noch interessante Themen hier haben.
Ja, ich habe übrigens Plandemie gesagt, so heißt das Buch nicht von Wolfgang Wodak, sondern es heißt Falsche Pandemien, Argumente gegen die Herrschaft der Angst, erschienen am 7. Juni und jetzt bereits 2 Wochen später auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste. Ich gehe mal ganz kurz in die Übersicht dieses Buches rein. Da heißt es: Woran erkennt man eine echte Pandemie? Wann sind Viren gefährlich? Warum eigentlich Masken? Was wissen wir über gentechnische Impfungen? Was geschieht mit unseren Gesundheitsdaten? Wem kann man noch trauen? Wo bleibt die Evidenz in der Corona-Krise? Wo ist die Debatte? Was passiert in Heimen und Kliniken? Werden Gesundheitsbehörden missbraucht? Was ist institutionelle Korruption? Wem nützt die aktuelle Pandemie? Und so weiter und so weiter. Also das heißt, wir bekommen hier wirklich viele Antworten. Es heißt zum Schluss, wir spüren schmerzlich, wie uns der Alltag verboten, unser Miteinander gegängelt und unsere Gesundheit in nie dagewesenem Maße getestet, registriert und zum Gradmesser für unsere Freiheiten wird. Also, das ist ein wichtiges Buch. Es ist nicht von ungefähr, dass doch Deutschland liest und auch solche Bücher, ein gutes Zeichen. Und wir gehen jetzt mal, also ich meine, ich erinnere mich, ich habe das Interview mit Wolfgang Wodak vor über einem Jahr, das war im März 2020 geführt. Das ist natürlich von YouTube längst gelöscht worden. Er hat mir berichtet, dass er daraufhin enormen Ärger bekommen hat. Da waren so zwei schwarze Schafe, die sich zusammengetan haben nach diesem Motto. Aber ich weiß auch durch viele Zuschriften, dass dieses Interview vielen damals schon vor über einem Jahr die Augen geöffnet haben.
Ja, zumal diese unterstellten Verschwörungstheorien, die man dann damals dagegen brachte, das ist ja so eine Reflexsituation, dass man dann immer sagt, das stimmt ja alles gar nicht, heute, wie gesagt, in der Bild-Zeitung in den Schlagzeilen zu finden ist. Und das ist ja das eigentlich Spannende. Und ich wundere mich auch, wie die Bild-Zeitung diese Gratwanderung macht. Beim Russland-Bashen, da bin ich dann noch etwas vorsichtiger. Da sind vielleicht noch entsprechende Strukturen im Mainstream drin. Das hat vielleicht auch was mit einer intelligenten Berichterstattung zu tun. Denn ich glaube, es ist schwer, sich als Medium, auch als Mainstream-Medium, überhaupt sich frei zu machen von den Vorgaben. Denn die stehen da ja offensichtlich im Raum. Denn anders ist es nicht erklärbar, wenn ich sehe, wie die Mainstream-Medien massiv im Verfall sind, was ihre Abonnenten anbelangt und wie schwierig das für sie ist und sie mehr oder weniger auf staatliche Hilfe angewiesen sind, durch Anzeigen oder durch regelrechte Gelder, die auch rübergeschoben wird, neben den entsprechenden Stiftungen, die das natürlich auch machen. Und das ist ja auch das Problem, dass wir eben halt hier diese Machtstrukturen deutlich sehen. Und wer sich das traut, dagegen zu steuern, da sind natürlich Menschen, die sehr genau, denke ich, in ihren Meetings sitzen. Wie weit können wir gehen? Welche Worte nehmen wir? Ich stelle mir richtig vor, wie sie da sitzen, weil sie würden wahrscheinlich sogar gerne etwas anderes berichten, als sie es tun. Aber ich finde, sie gehen sehr weit raus und das ist eine Freude. Problem ist natürlich, es ist sehr spät jetzt und diejenigen, die jetzt zum Beispiel sich eingestellt haben auf diese Plandemie oder Pandemie, auch wenn sie mittlerweile in der Form widerlegt ist, die mögen nicht mehr raus, denn der Mensch hat eine Eigenschaft. Hat er sich einmal festgelegt mit einer Meinung, will er nicht mehr raus. Und wenn sich dann einer geimpft hat beispielsweise und plötzlich feststellt, hätte ich es vielleicht doch mal lieber nicht getan, der wird natürlich dann trotz alledem nicht sagen, ich habe mich geirrt, sondern der wird möglichst viele mit sich reißen. Das ist auch ein natürliches Phänomen. Ihr müsst euch alle impfen lassen. Das sind Menschen, die dann nachher alle Realitäten auch ausschalten können um sich heraus, um dann ihren Weg zu gehen, ihren Kreuzzug dann für diese Impfung. Und das merkt man jetzt auch mittlerweile bei meinen Telefonaten, wie viele standhafte Menschen in ihrem Umfeld isoliert werden. Also nicht, dass ich stelle mich auch nicht hin und klage jemanden an, der sich hat impfen lassen. In meiner Familie gibt es das auch im weiteren Sinne. Und das muss ich natürlich respektieren, nicht akzeptieren. Denn akzeptieren bedeutet, ich wüsste es auch machen. Aber respektieren, ja. Aber mich zu respektieren wird dann eben halt doch schwieriger.
Wie du es immer findest, dein Wortspiel.
Ja, ich bin einfach großartig.
das glaubt er. Das glaubt er auch wirklich. Also, Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Also, die Bild-Zeitung schreibt, und das ist wirklich eine alarmierende Meldung. Also, über den Inhalt haben wir vor einem Jahr auch schon diskutiert. Da gab es auch verschiedene Hinweise von Wissenschaftlern auf genau diesen Aspekt hier. Aber jetzt, ein Jahr später, wo über die Hälfte oder fast zwei Drittel der Menschen schon geimpft ist, da kommt sowas denn dann langsam raus. Da heißt es also, neue Corona-Studie. PCR-Tests sind keine Grundlage für politische Maßnahmen. Und dann heißt es weiter, ich lese mal wörtlich vor, was da in der Bild-Zeitung steht. Positive PCR-Tests taugen nicht zur Einschätzung der Pandemiesituation. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Universität Duisburg-Essen, die über 190.000 Testergebnisse von mehr als 160.000 Menschen ausgewertet hat. Das Problem: Ein positiver PCR-Test allein ist nach unserer Studie kein hinreichender Beweis dafür, dass Getestete das Coronavirus auf Mitmenschen auch übertragen können, sagt Professor Dr. Andreas Stang, Direktor des Instituts für medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie. Die am Ende errechnete Zahl von SARS-CoV-2 positiv Getesteten sollte daher nicht als Grundlage für Pandemiebekämpfungsmaßnahmen wie Quarantäne, Isolation oder Lockdown benutzt werden. Andreas, anderthalb Jahre, nachdem wirklich Hunderttausende und Millionen schachmatt gesetzt wurden, wird sowas jetzt, ich sag mal, endlich, aber wird so etwas zum ersten Mal im Mainstream veröffentlicht?
Ja, es ist eigentlich erschütternd, denn vor einem Jahr standen die Dinge bereits fest und viele ernstzunehmende Wissenschaftler haben sofort gesagt, wir können diese Maßnahmen, die dort durchgeführt wurden, nicht unterschreiben. Das steht in gar keinem Verhältnis. Es gibt keine Zahlen, Daten und Fakten als beweisbares, als belastendes Material, die das rechtfertigen würden. Und man hat es trotzdem gemacht, und daran erkennen wir, und das wird ganz deutlich bei diesem Aufsatz, diese Argumentation, dass dieser PCR-Test mehr Falschpositive als Richtige misst nachher, und zwar durch einen Vervielfältigungsfaktor, die dort drin stecken, das ist eigentlich eine Sache, die nicht ganz neu ist. Aber das Hauptproblem ist, warum hat man denn trotzdem diese Maßnahmen durchgesetzt? Erst einen leichten Lockdown, dann schwieriger. Zu Weihnachten hieß es, wir machen nochmal einen leichten vor Weihnachten, dass wir Weihnachten alle feiern können, und im neuen Jahr sind wir wieder alles draußen. Das ist ja wirklich dieses Zuckerbrot und Peitsche oder Hammer and the Dance, wie man es so schön sagt. Momentan haben wir die Dance-Phase. Viele Menschen sind jetzt im Urlaub, laufen durch die Gegend und denken, alles wird wieder gut. Aber unterm Strich gesehen geht es offenbar, und das ist der entscheidende Punkt, nur noch um die Totalkontrolle der Menschen auf der anderen Seite in Verbindung die entsprechenden Profite der Pharmaindustrie. Und hier wird die Macht eigentlich erst klar.
Ja, und hier heißt es noch, laut der Studie könnte die Aussagekraft von PCR-Tests verbessert werden, wenn der sogenannte Cycle-Threshold-Wert erfasst wird. Er zeigt, wie hoch die Ansteckungsgefahr tatsächlich ist. Und dann rechnet man vorher, bei einem Wert über 25 ist die Virenlast nicht hoch genug, um andere zu infizieren. In den Wochen 10 bis 19, also 8. März bis 10. Mai, waren es 78%, die sehr wahrscheinlich nicht mehr ansteckend waren, so Professor Stang. Und damit ist der Test obsolet. Eigentlich müsste jetzt Berlin zurücktreten.
Ja, ich meine, das wäre ja noch das Kleinste. Nein, es müsste weitergehen, weil hier ein aus meiner Sicht vorsätzlicher Zustand zu interpretieren ist. Und das heißt, sie gehören vor Gericht. Und zwar ein Gericht muss, es gilt die Unschuldsvermutung, das möchte ich hier deutlich machen, feststellen, ob hier ein Straftatbestand vorliegt und irgendwann die Immunität natürlich auch nicht mehr gilt, die abgegeben werden müssen. Und deshalb gibt es mittlerweile viele ernstzunehmende Juristen, die von einem zweiten Nürnberg sogar sprechen. Und wir sprechen hier jetzt in dieser Form auch Klartext, weil die Beweise mittlerweile so erdrückend sind und wir nicht mehr von Indizien sprechen können. Und die Menschen vielleicht jetzt in ihrer Schockstarre die ganzen Helden, die man so kannte aus der Vergangenheit, die jedes Mikrofon genutzt haben, um noch etwas Wichtiges dazu zu sagen, die findet man zurzeit alle gar nicht. Das sind mehr oder weniger nur ganz wenige und die werden geächtet von denjenigen, die sich als besonders kritisch sogar immer empfanden. Wir sind ja jetzt in einer Situation, dass wir feststellen, dass viele als Königstiger losgesprungen sind und jetzt als Bettvorleger landen. Und das ist unsere Lage, die wir haben zurzeit. Aber wir sind guter Dinge.
Also ich möchte mal eine Verschwörungstheorie anstimmen hier, die durchs Internet geistert. Es heißt ja, ich kann das hier nicht beweisen, sondern ich kennzeichne dies auch als Verschwörungstheorie. Es heißt ja, dass die Impfung eventuell viel belastender für die Menschen ist, als man sich das wünschen möchte. Zum Beispiel viele Tote. British Airways sind alleine 4 junge Piloten und die werden ja auch regelmäßig körperlichen Stresstests ausgesetzt, sind gestorben nach Impfungen. Inzwischen werden auch diese Zusammenhänge offiziell berichtet und genannt. Das heißt, wir haben unzählige Tote, wir haben viele, viele, viele Nebenwirkungen. Das alles sind keine Verschwörungstheorien. Die Verschwörungstheorie aber sagt, dass man eventuell die Menschheit dezimieren wolle und dass man deswegen so schnell versucht hat, die ganze Welt durchzuimpfen, was ja gelungen ist. Also wir können ja sagen, weltweit zwischen der Hälfte und 2/3 der Menschen sind geimpft. Ist es möglich, Andreas, also nur wenn wir dieser Verschwörungstheorie folgen würden, wäre es denkbar, dass man dann sagt, okay, wenn die jetzt alle geimpft sind und dann früher oder später Sonder- und sämtlichst Nebenerscheinungen, Nebenwirkungen haben, die auch schwer sein könnten, bis hin zum Tod, dass man das Ziel erreicht hätte, nach dieser Verschwörungstheorie natürlich, und deswegen jetzt auch berichtet werden darf.
Also wer sich ein bisschen näher mit den Dingen beschäftigt, und man ist ja sehr schnell dabei, das Ganze als unwissenschaftlich und als Verschwörungstheorie abzutun. Wenn wir uns allerdings ansehen, wie die heutige Wissenschaft läuft, und da sehen wir uns Herrn Professor Drosten an, da sehen wir uns in England das Pendant Herr Professor Wells an. Das sind sogenannte Wissenschaftler, also TV-Wissenschaftler aus meiner Sicht, das ist meine persönliche Meinung, die in ihren Prognosen eigentlich pauschal so ziemlich immer falsch gelegen haben. Und zwar massiv falsch. Und das sind die Vorzeigewissenschaftler, die momentan etwas hier in Gang setzen, worauf dann anschließend die entsprechenden Maßnahmen abgeleitet werden. Das ist eine wirklich dramatische Geschichte. Ja, es gibt ja diesen Pfizer-Präsidenten, den ehemaligen Pfizer-Vizepräsidenten, und Pfizer ist einer der größten Pharmaunternehmen, Pharmakonzerne dieser Erde, der ausgestiegen ist und ganz deutlich gesprochen hat, dass es um einen Genozid geht. Das sind seine Worte, nicht meine Worte, und die kann man hier durchaus weitergeben. Und wenn in einer absehbaren Zeit Massen an Menschen tatsächlich durch die Impfung sterben sollten, was er sagt es, nicht ich sage das, dann wird man es niemals der Impfung zusprechen, sondern sogenannten neuen Varianten. Und er belegt in einem wirklich brillanten Interview, was er da gibt, in einer ganz klaren Form, deutsch unterlegt übrigens auch, ich weiß nicht, ob wir es eingestellt hatten oder ob du es einstellen willst, aber es wäre vielleicht ganz sinnvoll, er belegt also ganz deutlich, dass es diese Varianten gar nicht gibt in dieser Form. Und er bringt dort eine explizite wissenschaftliche Darstellung, wo man spürt. Also wenn ich mir dagegen ins Verhältnis Herrn Wieler sehe, wenn er seine RKI-Zahlen durchgibt und ich sehe mir diesen ehemaligen Wissenschaftler an, der als Vizepräsident bei Pfizer gearbeitet habe, dann sehe ich in seinen Aussagen Substanz, während ich beim RKI so manchmal das Gefühl habe, dass die Lottozahlen bekannt gegeben werden. Man nennt sie dann Inzidenzzahlen. Das ist meine persönliche Meinung und ich möchte das mit dem Adjektiv sarkastisch hier nochmal etikettiert wissen.
Satirisch oder sarkastisch?
Ist mir eigentlich egal.
Gut. Ja, und spannend. Vor 10 Tagen hat der Rechtsanwalt Rainer Füllmich, vielen von euch ist er ein Begriff, er leitet den Corona-Ausschuss, hat lange in Amerika gelebt, dort auch studiert. Und deswegen hat er auch gute Kontakte in den englischsprachigen Raum. Und er hat Steve Bannon von Breitbart ein Interview gegeben. Das ist ja ein Fernsehportal in den USA. Steve Bannon war Berater von Donald Trump, also Chefstratege im Weißen Haus. Und der ist Medienmann und wird ja auch immer wieder verunglimpft von den Mainstream-Medien und auch immer wieder vorgeführt und lässt sich aber nicht unterkriegen, sondern er hat jetzt Rainer Füllmich interviewt. Und Rainer Füllmich bestätigt genau das, was die Bild-Zeitung heute veröffentlicht hat, weswegen wir in dieses Interview, das wir übersetzen lassen haben, kurz hineinlesen wollen. Also, Füllmich sagt Folgendes. Wenn mir das jemand vor 1,5 Jahren gesagt hätte, hätte ich ihm gesagt, er soll seine Tabletten nehmen und zum Arzt gehen. Es ist das Ergebnis der von dem Corona-Ausschuss durchgeführten Anhörungen. Er sagt, wir haben mehr als 110 Wissenschaftler, Ökonomen, Psychiater, Psychologen, Anwälte und Epidemiologen aus allen Wissenschaftsbereichen interviewt. Einige von ihnen haben früher beim Militär gearbeitet. Es gibt einen Mann namens Brian Gary, den wir vor ein paar Wochen interviewt haben, sagt er. Und zum jetzigen Zeitpunkt glauben wir, dass es sich nicht um eine echte Pandemie handelt, sondern um eine geplante, inszenierte Pandemie. Es ist keine Corona-Pandemie, sondern eine PCR-Test-Pandemie. Denn das ist das Einzige, was all diesen Aktivitäten zugrunde liegt, all diesen Anti-Corona-Maßnahmen. Und Steve Bannon sagt dann, okay, er soll das mal erklären. Und dann sagt er, ja, das Ganze hat wirklich mit dem Unfall im Virologielabor in Wuhan begonnen. Aber der Unfall, der offenbar ein echter Unfall war, über den die Leute sich wirklich Sorgen machten, hat nichts mit dem zu tun, was jetzt passiert. Es sei denn, man berücksichtigt, dass dies das Sprungbrett oder der Auslöser für all das Folgende war, weil sie das geplant haben könnten. Die andere Seite, sagt er, das heißt sehr mächtige und reiche Leute, die durch Unternehmen, Fonds und große Konzerne gefördert sind. Diese Personen planen diese Veranstaltung seit mindestens 10 Jahren, sagt Dr. Rainer Füllmich. Ich zitiere hier. Der letzte Probelauf fand im Oktober 2019 statt, Event 201, darüber haben wir hier auch viel berichtet. Als dieser Unfall passierte und die Chinesen schnell merkten, dass es nichts gibt, worüber man sich wirklich Sorgen machen müsste, waren es die Leute, die für dieses Ereignis oder ja, die das geplant hatten und die Gelegenheit ergriffen und beschlossen, wir werden das nutzen. Also was wir hier vorlesen, ist die Meinung von Herrn Füllmich. Wir werden dies als Auslöser, als Sprungbrett nutzen, um unsere eigene Pandemie, unsere Plandemie in Gang zu setzen. Und da haben sie diesem deutschen Professor, Doktor, so nennt er sich, Drosten gesagt, er soll mit seinem PCR-Test weitermachen. Es soll um Silvester herum gewesen sein, sagt Rainer Füllmich. Er begann mit der Arbeit an seinem PCR-Test, von dem er behauptet, der könne Infektionen nachweisen, obwohl es in Wirklichkeit unmöglich ist. Es ist absolut unmöglich, dass ein PCR-Test Infektionen nachweisen kann, so Füllmich. Warum sagt er das? Nun, der Erfinder des PCR-Tests, eine sehr geistreiche, kluge Person mit dem Namen Carrie Mullis, der hat dafür den Nobelpreis bekommen. Er ist der Erfinder der PCR-Testtechnik und er berichtet der Welt immer wieder, dass es ein großartiger Test ist. Für das menschliche Auge kann dadurch sichtbar gemacht werden, was sonst nicht sichtbar ist, aber dieser PCR-Test kann nichts darüber sagen und das behauptet eben der Erfinder, der Nobelpreisträger selber. Es kann also nichts darüber gesagt werden, ob jemand krank ist oder nicht, ob jemand infiziert ist oder nicht. Es ist einfach unmöglich und es liegt daran, dass dieser Test nicht zwischen Daten und Lebensangelegenheiten unterscheiden kann. Wenn also jemand positiv getestet wird, kann es sehr gut ein Überbleibsel sein, ein Fragment des Immunsystems des Körpers vor der Bekämpfung einer Erkältung oder der Grippe. Der Unterschied kann von dem Test nicht erkannt werden. Ich bin gleich fertig. Und deshalb sind die meisten Fälle, die positive Fälle sind, überhaupt keine Fälle. Sie haben gar nichts mit Infektionen zu tun. Einer der Leute, mit denen wir gesprochen haben, sagt Füllmich, ist der ehemalige Vizepräsident von Pfizer, Andreas, du hast ihn gerade genannt, Michael Yeadon. Und der sagt, es ist eine Frage der Verstärkung. Man kann nicht sehen, was darin enthalten ist. Und deshalb braucht man diese Maschinen, um das, was man da sehen will, zu verstärken, die Moleküle sichtbar zu machen. Und wenn man mehr als 35 Zyklen amplifiziert, wenn sie am Ende mehr als 35 Amplifikationszyklen haben, erhalten sie am Ende mindestens 97% falsch positive Ergebnisse.
Genau. Und das Amplifizieren ist genau diese Erweiterung, diese Verstärkung, sodass die Daten sich immer mehr verzerren in eine falsche Ergebnislogik, die dahinter steht. Und so bekommen wir irgendwann eine tatsächliche Falschmessung, die dann an die 100% rangeht. Das muss man einfach wissen. Das heißt, irgendwann haben wir eine Fehlermeldung von 100% beim PCR-Test. Interessanterweise, wir reden da ja mittlerweile schon seit März letzten Jahren vor, oder seit, nee, April, Mai reden wir davon, dass es eigentlich nur eine Frage ist der Testung. Je mehr wir testen, desto mehr haben wir. Das Interessante ist, was dieser Herr Yeadon sagt, und das ist wichtig als Vizepräsident von Pfizer, also nicht irgendein No-Name, Wissenschaftler, Virologe, Epidemiologe und was der alles ist. Und er sagt eben auch, dass jemand selbst, der infiziert wäre, nicht einmal ansteckend ist, wenn er keine Symptome hat. Auch das macht er ganz deutlich. Also alle die Aussagen, die jetzt laufen, und das kann man ganz deutlich sagen, ohne es irgendwie als Verschwörungstheorie oder als Satire oder als nicht belegt darstellen zu können, alle die Aussagen, die auf dem PCR-Test aufgebaut wurden und die Maßnahmen sind schlicht und ergreifend widerlegt. Und man wusste es aus meiner Sicht, das ist natürlich jetzt meine Vermutung und kein Beweis, dass man es damals auch schon wusste. Hier also andere Dinge eine Interesse spielte, nämlich auf der einen Seite, dass hier eine Form von Kolonialisierung auf modernster Form stattfindet durch Pharmakartelle und den NGOs, die darüber stehen. Früher waren es Staaten, die kolonialisiert haben. Heute sind es offenbar NGOs und entsprechend ihre Kapitalsammelbecken, die dahinter stehen. Und auf der anderen Seite steht eine politische Kaste, die jetzt kein Geld dafür bekommt, aber damit die Machtübernahme über das Volk endlich haben kann. Und hier sehen wir doch einen ganz klaren Trend, der dahinter steht.
Das, was du gerade zum Schluss gesagt hast, das wird hier von Füllmich bestätigt, da kommen wir gleich hin. Ich will noch zwei, drei Aussagen von ihm hier aus diesem Interview zitieren. Also er hat jetzt über diese 97% falsch positive Ergebnisse gesprochen und kommt jetzt wieder auf den Drosten-Test zu sprechen, der ja praktisch der Ausgang in die ganze Welt gewesen ist und der sich als sogenannter Goldstandard herausstellte. Warum? Weil er von der WHO für die ganze Welt empfohlen wurde und der sich als Goldstandard für den Nachweis von Infektionen herausstellte. Der wurde auf 45 Amplifikationszyklen festgelegt. Und was heißt das als Endergebnis? Alles falsch positiv. Es ist also Folgendes passiert, sagt Füllmich, als er sich entschied, an diesem Tag, an diesem Test zu arbeiten, erzählte Drosten genau zu dieser Zeit im Januar, auch im Februar, der deutschen Öffentlichkeit, genau wie alle anderen auch, wie Fauci, Anthony Fauci in den USA oder Lothar Wieler, den nennt Füllmich hier das Gegenstück zu Fauci in Deutschland. Sie erzählten der Öffentlichkeit immer wieder, dass man sich keine Sorgen machen müsste. Das wird wahrscheinlich nur eine leichte Grippe sein, hieß es. Wir erinnern uns. Ne? Es ist ja am Anfang völlig verharmlost worden. Ich erinnere mich immer wieder gerne, wie Frau Merkel da stand, als es um Masken ging und mit einer wegwerfenden Bewegung sagte, das sind nur Virenschleudern. So, und gleichzeitig, während Drosten das in die Öffentlichkeit verkündete mit seinen Kollegen gemeinsam, hat er an diesem Test gearbeitet. Am 22. und 23. Januar, so berichtet Rainer Füllmich weiter, hatte die WHO eine erste Dringlichkeitssitzung, weil sie wahrscheinlich von der Pharmaindustrie gedrängt wurde, einen Gesundheitsnotstand von internationaler Tragweite auszurufen. Was ist daran so wichtig? Nun, sie brauchen einen Gesundheitsnotstand von internationaler Tragweite, um nicht getestete Medikamente oder in diesem Fall sogenannte Impfstoffe bei einer Bevölkerung anwenden zu können. Und dann sagt Steve Bannon, die Leute dahinter, warum sind sie hinterher? Stehen die denn hinter dem Gewinn oder sind sie hinter der Kontrolle her? Was ist der Motor? Und Füllmich antwortet, wir glauben nicht, dass es ihr Ziel ist, Geld zu verdienen. Die Konzerne, die sie benutzen, die Pharma- und Technologiekonzerne zum Beispiel, die sie dafür einsetzen, ja, die wollen Geld verdienen. Aber die Leute, die dahinter stehen, kümmern sich nicht mehr um Geld. Sie kümmern sich um die Kontrolle. Und deshalb nutzen sie diese Pandemie. Das ist unsere Schlussfolgerung aus allen Beweisen.
Ja, und damit ist der Begriff der Kolonialisierung der modernen Art eigentlich belegt. Die Kontrolle über ein Volk zu bekommen und das aus ausländischer Sicht, in diesem Fall global gesehen, führt natürlich zu einer Kolonialisierung. Und eigentlich ist es doch das, was gerade Rot-Grün oder die Linken ausschließen wollen. Und genau diesen Mechanismen ordnen sie sich unter und arbeiten an diesem autokratischen, also Herrschaftssystemen der Abschaffung der Demokratie. Das heißt, die Völker werden mehr oder weniger vereinheitlicht und damit kommen sie in einen Unterdrückungsmechanismus. Kolonialisierung der modernen Art, das ist ein schöner Begriff, NGOs und Kapitalsammelbecken in einem neuen Kurs der Übernahme, diesmal eben nicht einzelne Länder, wie man es früher gemacht hat, sondern jetzt der gesamten Welt. Zumindest ist der Versuch in Gang.
Ja, und das sind wieder die alten weißen Männer, ne?
Das sind die alten weißen Männer, ist interessanterweise. Und die jungen Menschen, die jetzt auf die Straße gehen, gehen genau für diese alten weißen Männer auf die Straße, indem sie sie bekämpfen. Eine doppelte Verneinung ist eine unterstrichene Bejahung. Und das können viele nicht verstehen, wenn diejenigen, die gegen sich selbst kämpfen, diejenigen sind, die die Fäden eigentlich ziehen in ihre eigene Richtung. Und hier kommen wir natürlich in einen Knoten rein, den viele Menschen intellektuell gar nicht mehr folgern können. Bräuchten sie auch nicht. Sie bräuchten eigentlich nur auf ihre Intuition hören, auf ihr Bauchgefühl. Dann wissen sie, dass es falsch läuft. Aber sie geben dann einfach auf und sagen, ich will in den Urlaub, ich will zum Fußball. Ich lasse mich jetzt impfen und alles wird jetzt wieder gut.
Wochenblick.at berichtet darüber, hat auch aufgezählt hier ein paar Leute, die durch die Pandemie zu Milliardären geworden sind. 9 Führungskräfte von Moderna, BioNTech, Rovi, CanSino Biologics sind durch die Pandemie zu Milliardären geworden. Zusammen besitzen sie jetzt 19,3 Milliarden Dollar. Die Aktienkurse der Unternehmen sind ebenfalls in die Höhe geschnellt, aber auch bereits bekannte Milliardäre wurden durch Corona noch reicher. Wenn man fragt, wie viel Steuern die zahlen, dann wendet man sich entsetzt ab. Ich will euch jetzt ersparen, die Namen und wer wie viel Milliarden ins Säckel reingetan hat. Über die Steuern hatten wir neulich schon mal gesprochen. Das ist wie ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber Andreas, das sind halt die, die hier als Großkonzerne bezeichnet werden, während da eben andere dahinter stehen, die auch diese Big Pharma-Konzerne für ihre Zwecke offenbar dann nutzen.
Ja, und jetzt muss man sich einfach mal die Frage stellen, wenn plötzlich viele neue Milliardäre entstehen, wo kommt das Geld eigentlich her? Ist das abgezogen worden von den anderen bereits noch größeren Milliardären und hat man denen ein bisschen was abgegeben? Und dann stellt man fest, nein, die sind auch reicher geworden. Das heißt, derjenige, der 200 Milliarden hat, der hat jetzt 220 Milliarden, während eine neue Gruppe von Milliardären dazugekommen ist, die insgesamt auf 20 Milliarden kommen oder 19 Milliarden. Und jetzt fragt man sich, wo kommt denn das Vermögen her? Von wo ist es umverteilt worden? Und da gibt es nur eine einzige Gruppe. Das sind diejenigen, die den Mehrwert schaffen und der entsteht ausschließlich durch Arbeit. Nur durch Arbeit entsteht Mehrwert. Und dieser Mehrwert wird dann mit einer Art, ich nenne es mal jetzt wieder Satire, Schutzgelderpressung. Man nennt es auch Steuern, indem diese Schutzgelderpressung sagt, wir sind alle in Angst, wir müssen jetzt alle Menschen impfen, wir müssen jetzt alle Maßnahmen machen, wir lassen sogar die Wirtschaft runterknallen, aber ihr müsst dafür bezahlen letztendlich, das wird aus Steuergeldern finanziert. Ein weiterer Umverteilungsmechanismus und wenn man dann sieht, dass wir 130 Millionen mehr hungernde Menschen haben als vor der Pandemie und zwar in den Entwicklungsländern, dann weiß man auch, von welcher Richtung die Umverteilung, nämlich von ganz unten auf der monetären Seite, immer mehr in den Mittelstand hineingehend, das Geld generiert werden muss. Das ist der entscheidende Punkt und das ist das, was nicht gefragt wird. Selbst wenn es der Staat durch neues Geld drucken umverteilt und diesen Milliardären gibt, die sofort in Sachwerte anlegen und damit in die Vermögensstruktur kommen, während der normale Bürger sein Geld auf der Bank hat, was er dann im Rahmen eines Staatsbankrottes auch noch ganz verlieren wird. Und das ist letztendlich so diese Roadmap, die man dabei ablesen kann.
Ja, es ist das, was in der Bibel steht zum jüngsten Gericht. Der Mensch der Gesetzlosigkeit wird sichtbar werden. Aber damit ist er auch schon erkannt und damit geht der Prozess seines Niedergangs los. Also das kann man auch sagen, der läuft auch, dieser Prozess. Ja, und die deutschen Wirtschaftsnachrichten, die haben nochmal in das Papier von Stefan Kuhn reingeschaut, Mitarbeiter des Bundesinnenministeriums. Wir erinnern uns, der ja in einem geleakten Dokument das Coronavirus als Fehlalarm letztes Jahr schon eingestuft hatte. Der teilt auf Seite 69 des Dokuments, das von ihm persönlich verfasst wurde, mit: Die Rolle der Bundeskanzlerin, die einer gesonderten Untersuchung bedarf, war vielfach nicht transparent, vielleicht sogar missverständlich. Aber bei den Medien und der Bevölkerung kam das Agieren der Kanzlerin gut an. Dieser Komplex müsste aus drei Gründen näher untersucht werden. Erstens, Publikumsgefallen ist keine Garantie und noch nicht einmal überhaupt ein Kriterium für richtige Entscheidungen. Mit ihm kommt ein sachfremder Motivator ins Spiel, der anfällig für Fehlentscheidungen macht, zum Beispiel.
Ja, und wenn man Herrn Kohn kennt und sich mit ihm beschäftigt, dann wird man feststellen, dass das ein ganz vorsichtig argumentierender, sehr seriöser, akribisch arbeitender Mensch ist, der lange braucht, bevor er sich für solche Worte entscheidet. Und wenn er sich für diese Worte entscheidet, ich habe mir neulich mal eine Diskussionsrunde unter Tichy angesehen. Da ging es um das Thema der Verlängerung der Maßnahmen. Und da war Herr Kohn auch mit eingeladen. Und wer ihn dann mal genau beobachtet hat, wenn er spricht, sein Augenaufschlag, seine genaue Wortwahl, seine Vorsichtigkeit in der Wortwahl, dann weiß man, wenn der sich zu solchen Worten hinreißen lässt, dann liegen mehr als nur Beweise vor.
Es geht ein bisschen in die Richtung, was Füllmich in diesem Steve Bannon-Interview bei Breitbart gesagt hat. Er hat nämlich wörtlich gesagt, als Rainer Füllmich sagt, wortwörtlich auf die Frage von Bannon, wo führt denn das Ganze hin jetzt? Und Füllmich sagt, wir haben uns mit ungefähr 100 Anwälten auf internationaler Ebene verbunden. Und ich denke, wir haben jetzt alle an einer Wellenlänge gearbeitet. Wir alle reichen Klagen in unseren einzelnen Ländern ein. Aber keines unserer einzelnen Rechtssysteme wird damit umgehen können. Denn viele von ihnen sind leider korrupt. Sie haben die richtigen Leute an den richtigen Stellen installiert. Am Ende müssen wir also ein internationales Corona-Gericht haben, so etwas wie Nürnberg 2.0. Und er sagt, ich weiß, dass viele Leute jetzt reden. Wir sind noch nicht ganz fertig, aber wir denken, dass es wirklich notwendig sein wird, einen internationalen Corona-Gerichtshof zu haben, um uns mit dem zu beschäftigen, was wirklich vor sich geht.
Ja, und ich bin ziemlich sicher, dass genau das kommen wird, weil in einer nur kurzen Zeit, die wir vor uns haben, die Auswirkungen der Fehlentscheidungen auf der menschlichen, auf der gesundheitlichen Ebene, auf die Bevölkerungsexpansion oder Reduktion oder auch auf der gesamten Basis der Hungersnöte, die auch auftreten müssen, vor allem in Drittländern, die immer mehr werden, diese Dinge sind irgendwann nicht mehr wegzukaschieren. Und dann kann man sich nicht mehr rausreden und sagen, das war jetzt alles irgendein ominöses Coronavirus. Und spätestens an der Stelle muss es eine Untersuchung geben. Hier wird nämlich sehr deutlich, was Herr Füllmich schreibt, dass die Rechtsstaatlichkeit, sprich die Judikative, gar nicht richtig funktionieren kann, weil die Staatsanwaltschaft weisungsgebunden ist. Und der Staatsanwalt ist derjenige, der auch gegen Politiker dann rechtlich vorgehen muss. Und der muss dann ermitteln. Und Und wenn er von seinem Vorgesetzten dann ganz klar einen Befehl erhält, nicht zu ermitteln, dann hat er ein ernstes Problem, was ich immer sage, Edeka, Ende der Karriere. Und ganz oben sitzt der Bundesjustizminister. Und der ist wiederum mit drin in dieser Oligarchie der Politik. Und der kann letztendlich selbst entscheiden, ob gegen ihn selbst ermittelt wird. So hatten wir es bei dem Herrn Maas damals, der auch gegen den auch Ermittlungsverfahren wegen bestimmter Geldflüsse, die zu ihm persönlich geflossen sind. Da gab es Ermittlungsverfahren, die dringend notwendig waren. Und er selbst konnte dann quasi als Bundesjustizminister damals anordnen, dass die Ermittlungen eingestellt werden, also gegen sich selbst. Und das hat nun wirklich nichts mehr mit Demokratie zu tun.
Ja, ich gehe hier nochmal in Stefan Kuhns Aufzählung rein, die die deutschen Wirtschaftsnachrichten heute abgebildet haben. Er sagt eben, an zweiter Stelle müsste näher untersucht werden die übergroße Zustimmung und Akzeptanz, selbst für Unsinn erzielen zu können, birgt eine große Gefahr für unser Gemeinwesen in sich. Und drittens, die nahezu durchgängige konstruktive Resonanz der Medien, insbesondere auf jegliche Aktivität der Bundeskanzlerin, egal was sie gerade ankündigt und wie, mit welchem Timing sie ihre Haltung zu bestimmten Fragen als alternativlos darstellte oder auch änderte, bestätigt leider Vorurteile über die Presse. Als Korrektiv für Fehlentwicklungen, zum Beispiel in einem suboptimalen Krisenmanagement, scheint der übergroße Teil der freien Presse mehr oder weniger unbrauchbar. Aus gesamtstaatlicher Sicht muss das als Warnsignal angesehen werden. Es empfiehlt sich sehr, bei künftigen Anpassungen der rechtlichen oder Rahmenbedingungen auf eine wieder größere Unabhängigkeit und Kritikfähigkeit hinzusteuern. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Presse, die Regierung geschlossen, massiv einseitig und ungerecht kritisierte und durch ihren Einfluss eine politische Machtveränderung einfach auslösen könnte, dürfte gegen Null gehen. Die Gefahr, dass die Bevölkerung alles glaubt, was sie von den meisten Medien serviert bekommt und sich dies unkritisch zu eigen macht, liegt sehr hoch, so Stefan Kuhn. Ja, und das Bundesinnenministerium hat ja längst, also kurz nach diesen Äußerungen, ein Arbeitsverbot gegen den Mitarbeiter verhängt.
Tja, aus diesem Grunde führen wir von der Wissensmanufaktur ja den Plan B ganz klar auf unserer Seite, der sich mit dieser Thematik auch der freien Medien als einer der wesentlichen Komponenten, nicht Säulen, sondern Komponenten. Komponenten arbeiten immer ineinander und nur dann wird ein Schuh raus. Eine mediale Unternehmung, also eine, kann nicht frei sein, wenn er vom Profit abhängig ist. Egal, ob er vom Staat zugeordnet wird, in Form von irgendwelchen Steuergeldern oder eben halt irgendwelchen, wie bei den öffentlich-rechtlichen Fernsehen oder Radiosendungen, durch Zwangsgebühren, die man dann einführt. Dazu braucht man ja den Staat und dadurch ist man natürlich abhängig. Und das unterscheidet uns natürlich, weil wir zum Glück unabhängig sind. Wir sind nämlich frei. Wir sind frei in dem, was wir hier sagen. Und das wird natürlich nicht gern gesehen, weil die Abhängigen möchten erstens nicht, dass ihre Abhängigkeit wirklich ganz publik wird, nämlich bei allen Menschen. Und sie sollen ja den Anstrich haben des Objektiven. Und dieser Objektivismus ist mittlerweile längst passé.
Ja, und ich komme jetzt auf ein anderes Thema. Also es ist spannend. Ich habe gerade gesehen, dass wohl auch bei RTL etwas in Richtung Kritik PCR-Tests gelaufen ist. Ich gucke mir das nachher näher an. Das nährt natürlich den Verdacht. Es ist nur ein Verdacht und es kann auch wieder eine Verschwörungstheorie sein. Ich äußere nur mal, was mir spontan hier so einfällt, dass eben doch vielleicht auch ein System schon wieder dahinter steckt, dass man jetzt anfängt, offen über diese Vertuschungen und Täuschungen berichtet.
Ja, also man muss einfach sehen, dass im Rahmen der politischen Maßnahmen übertragen gesehen eine Spaltaxt in die Bevölkerung reingeschlagen wurden. In Familien rein, in befreundeten Gruppierungen, in Vereinen. Plötzlich gibt es auseinanderdriftende Gruppen und es gibt eine ziemlich starke psychische Gewalt, die ausgeführt wird gegen diese Menschen. Und genau vor diesem Problem stehen wir jetzt. Und wenn jetzt aber die Medien sich irgendwann hinstellen, hinstellen und werden sagen, wieso, wir haben doch kritisch darüber berichtet, dann sollte man auch in diesem Fall bei dieser Art neu aufgelegter Nürnberger Prozesse auch an die entsprechenden Medienführer rangehen. Die gehören dann nämlich genauso hin und sollten sich rechtfertigen, warum sie erst dann damit aufkommen, obwohl sie es schon lange, lange wussten. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Sie wussten es schon lange und sie kommen jetzt damit raus, wo die Spaltaxt bereits ihre Arbeit getan hat und viele Menschen einfach gar nicht mehr frei denken können, weil sie in ihrer Angst gefangen sind, psychisch mittlerweile so destabilisiert wurden, viele zumindest. Und deshalb freue ich mich darüber, dass wir so viele Zuhörer haben, die nämlich offenbar stabiler sind. Übrigens, jeder muss manchmal durch diese Nachrichten durch, auch wir, wenn wir diese Nachrichten lesen, sind teilweise geschockt und ich muss einfach mal rausgehen und tief Luft holen, weil ich es kaum ertragen kann. Also nicht, dass ihr denkt, wir sitzen hier nur und machen Friede, Freude, Eierkuchen. So einfach ist das auch nicht. Aber wenn man die Stabilität hat, und ich möchte nochmal auf die drei Bücher im Lichte der Wahrheit hinweisen, was du vorhin machtest, das ist der Anker, mit dem man die Dinge durchstehen kann. Denn anhand dieser Beschreibung der Architektur der gesamten Schöpfung und des Prinzip des Lebens an sich kann man jeder dieser Maßnahmen, jeder dieser kleinen Details hervorragend in ein Gesamtbild einordnen und versteht in etwa immer, wo man ist. Und wenn man weiß, und das wissen wir, dass dieses Ganze, ich nenne es jetzt Spiel und es ist kein Spiel, dass diese gesamte Situation gut ausgehen wird, förderlich ausgehen wird für diejenigen, die tatsächlich dahinter stehen und sich nicht durcheinander bringen lassen, nicht ins Straucheln, nicht ins Taumeln, nicht ins Stolpern kommen, dann kann man auch entspannt sein. Und für alle anderen wird es schwierig, denn die Zeiten werden ja immer verwirrter und irrer.
Wichtig ist tatsächlich, was du sagst, dass man sich kundig macht, was Informationen angeht. Dafür nehmen auch wir hier eine ganze Menge Arbeit gerne auf, damit wir informieren und damit wir die andere Seite beleuchten. Wir behaupten ja nie, dass das die einzige Wahrheit ist. Wir kennzeichnen, was wir selber auch als Verschwörungstheorie handeln würden. Wir nennen Verschwörungstheorien, die für uns aber eine Menge Indizien zeigen, wo sich dann am Ende, wie jetzt gerade wieder herausstellt, stimmte leider alles und war gar keine Verschwörungstheorie. Die Verschwörung dahinter war, das zu vertuschen. Also das heißt, wichtig ist, sich zu bemühen, einen klaren Blick auf das Informationsbild zu haben, gleichzeitig sich zu stärken und durchzuhalten. Es geht jetzt um ein Durchhalten. Es geht gar nicht um sinnlosen Aktivismus. Wir brauchen nicht mehr um uns zu schlagen. Wir brauchen nicht zu warnen. Wir brauchen nicht zu missionieren, sondern wir müssen jetzt einen klaren Blick behalten, die Naturgesetze lernen und durchhalten, um vielleicht auch erwachenden Menschen noch die Hand zu reichen, die dann wirklich um Hilfe bitten. Dafür ist es wichtig, dann auch auf seinem Posten zu stehen. So, und jetzt gibt es ein Interview, das ist vor wenigen Tagen im OVB Medienhaus erschienen. Das ist also eine Heimatzeitung aus dem Landkreis Rosenheim, Chiemgau, Mühldorf, größte Tageszeitung zwischen München und Salzburg. Und es scheint sich ein ähnlicher Fall mit einer Schauspielerin, die in Bayern gut bekannt ist, Senta Out heißt sie, abzuzeichnen, wie es mit der Eva Herzig passiert ist bei ARD und ORF. Eva Herzig ist ausgewiesene Impfkritikerin, hat gesagt, nein, solange die Lage so dünn ist, die Informationslage über die Impfungen und die Notfallzulassung hat sie auch nicht gerade sicher gestimmt, lässt sie sich nicht impfen und sie hat ihre Rolle verloren. Senta Out hat jetzt nicht sich als Impfkritikerin geäußert, sondern sie hat in diesem Interview scharfe Kritik geübt an der CSU. Sie war selbst mal CSU-Mitglied, war auch in der Politik wohl tätig und hat jetzt in diesem Interview Stellung bezogen und sagt, also die Partei verhalte, das hat hier die Frau Pfuhl gesagt, das ist ja auch eine bekannte Person, die die CSU verlassen hat, die gesagt hat, die Partei verhalte sich arrogant und habe das Ohr gerade in der Corona-Krise nicht mehr bei den Bürgern. Und die Senta Out, die hat jetzt dieser OVB ein Interview gegeben und hat sich aus verschiedenen Gründen politisch engagiert, sagt sie. und hätte sich sogar vorstellen können, richtig handfest in die Politik zu gehen. Dieser Traum ist für sie längst ausgeträumt. Sie sagt, sie kann die Gründe, die die Frau von Pfuhl angegeben hat für den Parteiaustritt, vollumfänglich unterschreiben. Was in den letzten 1,5 Jahren in der Corona-Krise durch die CSU und die bayerische Regierung passiert ist, ist schlichtweg unmenschlich und nahezu unerträglich. Das ist O-Ton Center Out. Weiter, das hat mit Gesundheit und Schutz der Bevölkerung nichts mehr zu tun. Es fängt schon mit den FFP2-Masken an, die in keinem Bundesland außer Bayern obligatorisch sind, obwohl diese erwiesenermaßen nicht besser schützen, sondern sogar sehr gesundheitsschädlich sind und das Atmen noch behindern. Also sie geht richtig in die Vollen. Sie zitiert auch den früheren Leiter des Aichacher Gesundheitsamtes, Dr. Friedrich Pürner, der eben geschasst wurde, versetzt wurde, weil er kritisch war. Und sie sagt, das sind alles ungeheuerliche Vorgänge, die man bis dato nur aus totalitären Systemen kannte. Grundrechte, so sagt Center Out, werden mit Füßen getreten. Da werden ganz bewusst perfide Methoden angewandt, wie im geleakten Strategiepapier vom Bundesinnenministerium, das darüber haben wir gerade gesprochen, unter Horst Seehofer beschrieben, um die Menschen in Verunsicherung und Angst zu versetzen, um politische Ziele zu verfolgen. Und was man mit den schwer leidenden Kindern und Jugendlichen in den Schulen macht und ihnen antut, mit Masken, Abstands- und Testterror, also so sagt sie, das sei pure Kindesmisshandlung und nicht mehr hinzunehmen. Es wurde eine rote Linie überschritten. Sie spricht dann noch von den wirtschaftlichen Schwerstschäden und geht dann noch mal rein. Also das heißt, sie ist extrem kritisch, die Center Out, und das hat offenbar auch Folgen. Aber erstmal bis hier, ich komme gleich zu den Folgen.
Ja, also danke Center Out für diese klaren Worte, weil das ist sauber abgeleitet und sauber beobachtet worden. Wenn sie hier erkennt, dass es einen deckungsgleichen Gleichschritt gibt im Marsch des Totalitarismus, das ist ja ein totalitärer Marsch, der gerade stattfindet, und CDU und CSU sind ja Schwesterparteien und die haben sich auch irgendwann mal ausgezeichnet. Die CSU wollte ja auch immer irgendwie einen besonderen Status haben durch den Freistaat Bayern und hat sich dann auch öfters mal gegen die CDU in Kleinigkeiten gewandt. Momentan ist es quasi ein identischer Klarschritt in eine Richtung.
Naja, Seehofer ist ja CSU-Politiker und der sitzt ja nun im Bundesinnenministerium.
Das stimmt, aber jetzt geht es um die CDU-Partei, die ja nun letztendlich auch in diesem Zusammenhang, in dem Verbund zusammen ist. Und wenn ich mir jetzt angesehen habe, dass gerade Frau Merkel bei NTV ein Interview gemacht hat und sprach dann davon, wie die chinesische Wirtschaft mit ihrem autoritären Führungsstil es geschafft hat, ihre Wirtschaft massiv nach oben zu bringen, versechsfachen, während in Deutschland sie sich angeblich nur noch veranderthalbfacht hätte in demselben Zeitraum. Ich weiß übrigens nicht, wo die Zahlen herkommen, denn wir haben schrumpfende Prozesse und keine steigende Prozesse, was die Realökonomie anbelangt. Und wenn wir in irgendeiner Form nicht zu stark fallende Größenordnungen haben, dann liegt das daran, dass es nur noch finanzielle Spielarten sind und Spekulationsorgien, die mit echter Mehrwertschaffung und Bedürfnisbefriedigung gar nichts zu tun haben. So, und das ist ganz deutlich. Und sie macht damit ganz klar, dass in China das System wesentlich besser läuft als in Deutschland und sagt dann in einem Wort ganz deutlich, da müssen wir jetzt ran. Und was sie damit meint, ist jetzt eine Interpretationsfrage, aber da braucht man ja wirklich nur eins und eins zusammenzählen.
Ja, ich komme noch mal von Frau Merkel wieder zurück zu Center Out, der Schauspielerin. Die hat also, warte mal, ich gucke mal, ich hatte das irgendwo gelesen, seit 2007, also seit 14 Jahren, spielt sie die Bürgermeisterin dort in der Serie Daheim ist Daheim. Eine ganz bekannte bayerische Serie, habe ich mir von einigen Leuten, die in Bayern leben, auch bestätigen lassen. Und dieses Interview, also und von dort hat sie nun erfahren, dass ihre Rolle nicht mehr fortgesetzt wird. Das Interview hatte sie einige Tage vor ihrem Rauswurf gegeben. Online veröffentlicht wurde es jedoch offiziell erst 2 Tage nach dem Rauswurf. Sie sagt in einer Erklärung, ob das Interview und meine Aussagen in direktem Zusammenhang mit dem Rauswurf aus der Serie stehen, kann ich deswegen schwer sagen. Hinter den Kulissen ist ja alles möglich, aber meine kritische Haltung gegenüber der gesamten Corona-Thematik und vor allem gegenüber der Impfung, sie ist also auch Impfkritikerin, ist in der Produktion bzw. Redaktion, und nur die entscheidet letztendlich darüber, welche Schauspieler engagiert werden, sagt sie, ist seit längerer Zeit dort bekannt. Mittlerweile bin ich ja auch nur noch einige von ganz wenigen, die nicht geimpft ist. Sie hat also die Rolle der Veronika Brunner bei der BR-Serie Dahorm ist Dahorm. Und seit Beginn im Jahr 2007 ging das los, aber die Veronika Brunner ist schon in dieser Serie seit einem Jahr nicht mehr Bürgermeisterin. Also als Bürgermeisterin ist sie schon abgewählt worden. Und warum die Rolle nicht fortgesetzt wird, wird nun offiziell einfach mit der Standardbegründung benannt, dass die Figur auserzählt sei, obwohl diese Figur laut Umfragen von Anfang an eine der beliebtesten war und noch immer ist.
Ja, und da wir natürlich auch eine Geschichte haben, man kann ja immer so zurückgucken und sehen, wie haben sich bestimmte Entwicklungen in der Politik immer wieder ergeben und was waren denn die Konsequenzen in Kultur, in der Wirtschaft, in der Wissenschaft und so weiter. Dann braucht man auch wieder hier nur eins und eins zusammenzählen und kann schon mal erahnen, aus welcher Richtung hier solche Entscheidungen herauslaufen.
Ja, also es ist ein vielleicht vergleichbarer Fall. Senta Out verliert ihre Rolle, ist Impfkritikerin, ist Politikkritikerin und wie du es richtig sagst, besser kann man es gar nicht erklären. Ja, ihr Lieben, wir kommen zu einem anderen Thema. Wir haben heute viel Corona gemacht, aber anlässlich dieser Veröffentlichungen im Mainstream müssen wir das auch tun. Wir müssen das aufgreifen. Wir müssen auch dankbar sein, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Wenngleich, wenn dann andere Verschwörungstheorien sich eventuell auch bestätigen sollten und die Impfnebenwirkungen viel heftiger sind als gedacht und 2/3 der Menschheit schon geimpft sind, dann kommt die Wahrheit halt irgendwann raus, wenn es für einige auch nicht mehr sehr hilfreich ist. Neues Thema, übrigens auch wieder, das hat die Junge Freiheit und auch die Bild-Zeitung wieder gebracht, nämlich was bedeutet die Woke-Bewegung? Wir hatten letzte Woche darüber gesprochen, dass im Auswärtigen Amt jetzt gewoked wird, also das heißt, Begriffe anders gefasst werden und die Bild-Zeitung hat einige Begriffe mal zusammengefasst, wie jetzt das Wording offiziell und öffentlich sein soll. Also, Andreas, sitzt du? Bist du angeschnallt? Mhm. Okay. Bild erklärt, welche Begriffe die sogenannte Woke-Bewegung, die Heiko Maas als Außenminister jetzt auch unterstützt, nutzt und was sie bedeuten. Also, es gibt den Cis-Menschen. Weißt du, was der Cis-Mensch ist?
Nein, ich weiß gar nicht, ob ich es wissen will.
Ich sag's dir trotzdem. Es ist die Person, die sich mit dem Geschlecht identifiziert, mit dem sie geboren wurde. Mit anderen Worten, du bist ein Cis-Mensch.
Aha.
Ich übrigens auch. Dann gibt es den nächsten Begriff, der heißt BIPOC. Black Indigenous People of Color. Das sind Menschen mit dunkler Hautfarbe, Indigene und Migranten, die Rassismus erfahren. Kommt also von POC, People of Color, also BIPOC.
Also POC erinnert mich mehr an Pocken und das klingt eigentlich ein bisschen mehr abwertend. Es ist komisch, dass man ausgerechnet für die Menschen, die darunter leiden mussten, einen solchen komischen Begriff, der so viel assoziiert, reinbaut.
Vielleicht ist das nur bei dir der Fall.
Es mag natürlich sein, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich schlage hier jetzt schon die Hände über den Kopf zusammen.
Du bist halt ein klassischer Cis-Mensch.
Ja, ich bin ein Irrer an der Kante, ja.
Jetzt gibt es den nächsten Begriff, der heißt Flinter. Flinter bedeutet Frauen, Lesben, Intersexuelle, Nicht-Binäre, Trans- und Asexuelle. Ah, ich habe es auch falsch gesagt. Flinter-Sternchen. Weil das Sternchen dahinter steht für jene Identitäten, die sich nicht mitgemeint fühlen. Das ist Flinter.
Aha.
Ich finde, dass deine Kommentare heute nicht gerade vor Intelligenz blitzen.
Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Wenn ich ein Thema habe, was intelligent ist, kann ich was dazu sagen. Aber das ist mir einfach zu dumm.
Du musst das nachher alles wiederholen, Andreas. Ich frage dich nochmal ab. Nicht, dass du etwa nicht aufpasst.
Ich bin ein Cis-Mensch.
Du, ja, Das hast du gemerkt, ne? Dann weiter. Weiß, klein und kursiv geschrieben, bezeichnet in der Welt der Woken nicht die Hautfarbe, sondern eine vermeintliche Machtposition von Menschen, die keinen oder wenig Rassismus erfahren. So können sich auch Schwarze weiß verhalten. Aber dafür, die hätte ich ein gutes Beispiel. Also die, über die wir vorhin gesprochen haben. Die ganzen Milliardäre und Konzerne und die dahinter stehen, die sind alle weiß, ne?
Geht das noch lange?
So, und ja, schwarz gibt's auch, groß und kursiv. Menschen, die aufgrund ihrer dunklen Hautfarbe Rassismus erfahren haben. Auch hier soll keine Hautfarbe bezeichnet werden mit dem Begriff schwarz, sondern schwarz wird immer groß und kursiv geschrieben, um Unterdrückung der Betroffenen auszugleichen.
Also manchmal habe ich das Gefühl, da gibt es irgendwelche Gruppen, die denken sich jetzt irgendwas aus und sagen, mal sehen, was wir noch durchkriegen, wie blöd die Leute wirklich noch sind, dass sie das auch noch glauben. Ich glaube, die klatschen hinter unserem Rücken vor Freude in die Hände, wenn die allen Ernstes sehen, dass so ein Blödsinn einfach auch noch gedruckt wird und dann ernsthaft offenbar auch von ausgebildeten Leuten, die mir und mich nicht verwechseln, diskutiert werden. Es ist ja unfassbar.
Ja, und dann gibt es die Rotationseuropäer. Das sagen, ja, den kennst du.
Den Begriff kenne ich, ja. Das war mal, Zigeuner darf man nicht mehr sagen. Es gibt ja jetzt auch keine Sinti- und Roma-Schnitzel, sondern jetzt gibt es Schnitzel à la Rotationseuropäer. Das sind eben halt die fahrenden Völker gewesen, weil man festgestellt hat, es gibt nicht nur Sinti und Roma. Und ich, wie gesagt, einen guten Bekannten hatte, der selbst immer sagte, ich bin Zigeuner, ich war Zigeuner und werde immer einer sein. Und ich wusste nicht, was ich davon halten sollte, aber er hat es mir dann nochmal erklärt. Und dadurch ist dieser Begriff Rotationseuropäer jetzt entstanden. Völliger Schwachsinn.
Ja, aber du hast es nicht richtig erklärt, du Cis-Mensch, du. Also hier heißt es nämlich, Rotationseuropäer ist das politisch korrekte Wort für Sinti und Roma. Jetzt kommt's. Alternativ Sint-Sternchen-se und Roma-Sternchen-nja.
Okay, das wusste ich jetzt nicht, aber ich bin begeistert.
Und dann gibt es noch, es betrifft dann mein Thema Mutter-Kind-Beziehung, man sagt nicht mehr Muttermilch, sondern man sagt Menschenmilch, unter anderem deswegen, damit sich Transsexuelle nicht diskriminiert fühlen.
Wunderbar, dann gibt es auch keinen Mutterkuchen, sondern Menschenkuchen.
Ja, und dann gibt es noch auch statt dem Begriff Mutter, den hat ja US-Präsident Joe Biden abgeschafft, und stattdessen sagt man jetzt bei den Woke-Menschen gebärende Person.
Also ich habe mein Baby dann irgendwann vor mir auf dem Arm und sage als Mutter dann nicht mal, sag mal Mama, sondern sag mal gebärende Person. Und irgendwann sagt man, es hat gebärende Person gesagt, toll.
Ich finde, dass du als Cis-Mensch die Sache ein bisschen ausschlachtest zu deinen Gunsten. Ja, findest du das
ja,
nicht?
Ja, es ist mir wirklich, also ist es kaum auszuhalten, ja.
Wir haben, als ich neulich wieder vor einem riesengroßen Korb Bügelwäsche gestanden habe und das wegbügeln musste, das nutzen wir meistens, um einen Film gemeinsam zu gucken. Und diesmal war es nicht Rosamunde Pilcher, sondern es waren Die drei Damen vom Grill, Andreas, das hattest du vorgeschlagen. Das ist eine Serie aus den 70er und 80er Jahren mit Brigitte Mira und Brigitte Grotum. Und ich erinnere mich, dass ich diese Serie immer sehr gerne gesehen habe. Günther Pfitzmann war auch dabei. Die Älteren von euch kennen das alles noch. Und dann haben wir aber ganz schön gestaunt.
Ja, ich mache das ja gerne, alte Filme zu sehen, um daraus soziologische Forschung zu betreiben. Das ist nämlich wirklich interessant. Was war zu der Zeit gerade hip und was wurde geführt? Und diese Sendung ist gemacht worden, eine Serie. Das sind drei Damen, die wie gesagt einen Grill hatten und nicht einen Grill hatten, sondern einen Imbisswagen gekauft haben, weil sie finanziell in Schwierigkeiten waren, drei Generationen. Und das war nach der 68er-Bewegung. Und da merkte man, wie dann ein aufkommender Feminismus und eine Lockerung der Lebensstrukturen kam. Der Fitzern ging fremd wie nichts Gutes und da gab es dann eben halt sehr, sehr viele Schwierigkeiten. Die Mutter, die wollte sofort dann wieder arbeiten, obwohl sie gerade ein Kind bekommen hatte und so weiter. Also da wurden schon so die entsprechenden Wege bereitet.
Ich war völlig geflasht, weil ich habe das früher gerne geguckt, ohne zu merken, wie ich selber da gehirnverunreinigt wurde. Denn also alle drei Damen, Brigitte Mira als Oma, Brigitte Grotum als Mutter und dann die Junge, weiß ich nicht mehr, wie die hieß, alle waren, hatten Kinder ohne Mann, also ohne verheiratet zu sein. Und das war auch alles richtig, rein in die Arbeit, Geld verdienen Und das Kind, das dann Brigitte Grotum als Baby noch bekommen hatte, das Kind wurde ihr weggenommen, aber das wurde lachend quittiert, das war überhaupt kein Problem. Und ja, das Kind muss jetzt noch ein paar Tage hinter Glas bleiben. Und dann hat sie sich das Kind angeschaut mit dem Besuch durch die Glasscheibe und eine finster dreinblickende Krankenschwester hielt dieses schreiende Kind in die Luft.
Mit Abstand
auch, von sich selbst mit Abstand. Und draußen stand die Mutter lachend an der Scheibe und sagt, ja, es muss jetzt noch ein bisschen hinter Glas bleiben. Wo man, also wenn man ein bisschen was weiß über die Mutter-Kind-Bindung, nun das die allerwichtigsten Tage eines Lebens, eines jungen Kindes, eines Babys sind.
Ja, und da wundert man sich überhaupt nicht, wenn die Altenheime heute völlig voll sind und die Kinder ihre alten Eltern nicht mehr besuchen wollen, weil sie überhaupt keine Bindung haben, weil die ersten 3 Tage alleine schon die größten Fehler gemacht wurden. Und das war sehr spannend, das zu beobachten.
Ja, und zwar war das so schleichend, so wie selbstverständlich ist das da alles. Lachend, immer wieder, es ist ja eine lustige Serie auch gewesen. Und da muss ich ehrlich sagen, wäre interessant mal zu recherchieren, wer hat die Drehbücher geschrieben, unter welchem Einfluss hat die Fernsehanstalt, das war öffentlich-rechtlich, ich glaube ZDF war das, ne? Oder ARD, keine Ahnung. Und ja, da haben die Programme schon so angefangen. Jetzt haben wir ja dieses Woke und Cancel Culture, das haben wir ja, und diese ganze Sternchenpolitik, die ist längst in Hollywood angekommen. Viele Schauspieler haben da hingeschmissen und haben gesagt, ich bin weiß und ich habe überhaupt keine Chance mehr, weil ich nur noch als Woke-Person irgendwie hier anerkannt werde. Also, es ist ja richtig, darüber reden wir immer wieder, es ist richtig, dass wir vergangenes Unrecht aufklären müssen. Und es muss auch wieder gut gemacht werden. Wir reden über die Kolonialzeit beispielsweise. Aber auf diese Weise wird es nichts werden.
Ja, also man sieht also ganz deutlich anhand dieser Fehlverhalten auch ein wenig noch die Politik von Johanna Harrer. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Das war eine Ärztin im Dritten Reich, eine Kinderpsychologin, glaube ich, die dann auch ganz deutlich sagte, verzärtelt die Kinder nicht und lasst sie schreien, das stärkt die Lungen und all diese Dinge. Das ist Nazi-Vokabular, ganz eindeutig. Und diese Bücher sind noch bis in den 1990er Jahren wirklich Topseller gewesen in Sachen Kindererziehung.
Ja, also wirklich alles nicht sehr angenehme Informationen. Die Junge Freiheit berichtet darüber, dass in Großbritannien die Lehrer zu den Kindern nicht mehr Junge und Mädchen sagen sollen. Auch dort findet also eine Umerziehung statt. Und zwar hat die britische LGBT-Organisation, also der Lesben und Schwulen, die Lehrer aufgefordert, die Worte Junge und Mädchen nicht mehr zu verwenden. Stattdessen sollen sie Lernende sagen. So steht es in den Leitfäden, über die Daily Telegraph berichtet hat. Zudem drängt die Organisation, die für die Rechte von Schwulen, Lesben, Bi- und Transsexuellen kämpft, drängt also die Schulen dazu, Kindern die Option beider Schuluniformen, sowohl Röcke als auch Hosen, zu öffnen. Und vergangenes Jahr bekam zum Beispiel diese Organisation von der Regierung Geld für Programme gegen wörtlich homophobes, biphobes und transphobes Verhalten an Schulen. Aus verschiedenen staatlichen Fördertöpfen hat die Organisation in den Jahren 2015 bis 2019 fast 3 Millionen Pfund Förderung erhalten. Zudem zahlen auch viele große Unternehmen an Stonewall Geld ein für die Teilnahme an diesen Diversity-Programmen. Die werden ja jetzt auch so in allen möglichen Unternehmen festgelegt. Ja, also es reicht nicht die Mikrobe, es reicht nicht alles andere, sondern auch diese Umerziehung findet derzeit weltweit statt. Wir haben ja auch schon darüber gesprochen, in den USA gibt es wirklich 2 Lager inzwischen. Das ist das konservative Lager und das Lager der sogenannten Demokraten. Die Demokraten unterstützen all diese Pläne hier. Die Konservativen sagen, wir bleiben im Begriff der Familie, Mutter, Vater, Kinder. Und es sind wirkliche Grabenkämpfe, die dort stattfinden.
Ja, so ist es.
Genau. Andreas als Cis hat keinen Bock mehr. Er sagt nichts mehr dazu. Andreas, ein heißes Wochenende liegt in Deutschland hinter den Menschen und in Österreich und der Schweiz auch, wie wir gehört haben. Eine Hitzewelle hat die ganze Region erfasst. Mitteldeutschland schwitzt und wie es jetzt heißt, Extremwetterlagen werden häufiger. Natürlich ist das die böse, böse Klimawende. Und jetzt gibt es schon verschiedene Medien, die heftig warnen vor Wassernotstand, vor Wasserknappheit. Wir haben auch am Wochenende schon die Wasserversorgungszusammenbrüche gehabt in Niedersachsen, Lauenau und an anderen Orten, wo es dann Trinkwasser nur noch im Supermarkt gibt. Andreas, was kann man denn tun, um vorzubauen?
Es ist ja nicht nur die Knappheit, sondern es sind ja auch noch Probleme, dass das wenige Wasser dann mit Bakterien zum Beispiel plötzlich verseucht ist und man dann den Menschen sagt, ihr müsst euer Wasser abkochen, damit ihr überhaupt noch ein sauberes Trinkwasser zu euch nehmen könnt, damit ihr nicht krank werdet. Nun muss man dazu sagen, diese übertriebenen Hygienemaßnahmen sollte man auch nicht haben, weil natürlich auch bestimmte Bakterien und übrigens auch Viren zu unserem Leben gehören, um Abwehrkräfte zu stabilisieren. Also diese Überhygiene ist auch ein Problem geworden. Ich glaube, dadurch werden auch viele Menschen immer kranker. Aber es gibt tatsächlich die Situation, ich hatte ganz viele Anfragen. In Nordrhein-Westfalen war ein ganzer Stadtbereich, der davon betroffen war, dass man sagte, es sind Bakterien, wahrscheinlich Kolibakterien gefunden worden. Dann kamen ganz viele Fragen hier, ob dieser Wasserfilter, über den wir hier öfters sprechen, ob der auch die Bakterien filtert und ob man den dann nutzen könnte. Ja, natürlich filtert er Bakterien. Dafür sind die Dinger ja gemacht. Sonst wird das Ding ja keinen Sinn machen. Es soll nicht nur schön klar aussehen, sondern es soll wirklich sauber sein. Und diese Filtertechnik ist eben halt auch für extreme Wassermengen eben möglich. Und man macht da ja in einer Minute 2,5 Liter Trinkwasser. Also spätestens dann, wenn kein Wasser mehr aus dem Hahn kommt, das haben wir auf der einen Seite. Zweitens eben halt verunreinigtes Wasser. Dann ist es schon manchmal vielleicht sinnvoll, notfalls an einen Teich zu gehen und da einfach Wasser mal rauszupumpen und das durch eine Filteranlage laufen zu lassen, dann haben wir reines Trinkwasser.
Ja, und in Frankfurt diskutiert man jetzt schon darüber, Meinwasser aufarbeiten zu müssen und dass man deswegen einen Trinkwassercent für die Bürger einführt.
Ja, das Problem ist ganz einfach, man spricht überhaupt nicht darüber, wo das Wasser hingeht, auch wofür es verbraucht wird. Wenn ich sehe, dass dieses neue Tesla-Werk in Brandenburg Unmengen an Wasser brauchen wird, sodass also in Brandenburg schon die Diskussion überhaupt stattfindet, haben wir überhaupt noch genügend Trinkwasser? Denn wir müssen wissen, dass die Elektrofahrzeugproduktion eine extreme Pollution hinter sich zieht, also eine extreme Verschmutzung hinter sich zieht und auch wirklich das Wasser verschmutzt und auch verbraucht. Und das sind pro Fahrzeug Tausende von Litern Wasser, die man braucht, sauberes Trinkwasser. Dazu kommt noch der Lithiumabbau. Man wundert sich über diese paradoxe politische Ausrichtung, auf der einen Seite Wasser zu verbrauchen für Fahrzeuge, die umweltschädlicher sind als die bisherigen. Natürlich muss man über die Umweltprobleme mal wirklich sprechen, aber eben halt nicht auf diesem falschen Wege. Da spielen andere Dinge eben halt eine Rolle. Kaum fassbar.
Ja, und dann kommen wir noch mal zu den Lieferengpässen und den Preisen. Also wir haben ja jetzt schon verschiedene Horrorszenarien durchexerziert, hier durchlebt, durchberichtet, ob das der Suezkanal war, wo die Ever Given immer noch feststeckt, viele Containerschiffe sich danach aufgestaut haben, zahllose Container auf diesem Schiff festhängen, in denen viele Produkte, erwartete Produkte für Unternehmen auch sich befunden haben oder immer noch tun. Dann haben wir vor Südchinas Küste ja einen Auflauf von hunderten Containerschiffen, wo es jetzt heißt, tja, also die Weihnachtsgeschenke, die könnten nicht mehr sicher sein. Und die Epoch Times hat mal hier aufgelistet, wie im Moment der Stand der Dinge ist. Also, da heißt es, die Preise für Lebensmittel steigen und steigen. Tomaten wurden um 42,6% teurer, also fast um die Hälfte. Nochmal, baut sie euch selbst an. Auch wenn es vielleicht, ich meine, eine Tomatenpflanze sieht auch in einem Wohnzimmer gut aus und zwei und drei nebeneinander auch. Vor allem duften sie schön und wenn die sonnig stehen, könnt ihr eigentlich das ganze Jahr über euch immer wieder Tomaten nachzüchten. Vielleicht muss man wirklich in dieser Form jetzt anfangen vorzubauen und vorzusorgen. Wer einen Garten hat, überdacht die Tomaten auf der Terrasse oder Balkon, sehen, dass die ein bisschen geschützt sind. Und dann kann man wirklich seine Tomaten selber. Also es heißt weiter, Getreide um 20,4% verteuert, Zuckerrüben und Raps um 30,7%, Schafe- und Ziegenfleisch um 15%, das sagt das Statistische Bundesamt. Und hinzu kommt, dass China den Getreidemarkt leer kauft, so das Statistische Bundesamt. Also, ausschlaggebend für all die Krisen sind unter anderem natürlich auch Erntehelfer, die seit letztem Jahr fehlen, ob eingesät wird oder geerntet wird. Ausschlaggebend waren erneut die gestiegenen Preise auch für Pflanzen und Blumen, also in dem gesamten Preisindex enthalten. Und was heißt das? Die Rapslager bei Landwirten, Händlern, Ölmühlen sind nahezu leer. Bereits im März diesen Jahres gab es einen Anstieg um 31,4% im Vergleich zum Vorjahresmonat. Dazu haben vor allem die Preissteigerungen beim Raps mit fast 40% beigetragen. Ja, Preise für Schafe und Ziegen habe ich gesagt. Dann international werden eben auch Getreide, Pflanzenöle und Zucker stark nachgefragt, was die Preise damit weiter nach oben treibt. Also es ist noch längst das Ende der Spirale nicht erreicht. Und die UN-Ernährungsorganisation FAO spricht bei den Agrarrohstoffen von einer Steigerung um 40% im Vergleich zu Mai, also Vorjahresmonat, nicht Jahr. Und ja, Andreas, China hat ein Nahrungsmittelproblem, wie es hier heißt, kauft global schon seit längerem die Getreidemärkte leer. Das betrifft eben Mais, Weizen, Soja und Futtergetreide, wie auch eben das Holz. Und deswegen wird es für alle alles teurer.
Naja, China ist ja dafür bekannt, dass es eben immer im Geheimen operiert und nicht möchte, dass irgendwelche Internas bekannt werden. Offenbar hat China zurzeit auch relativ hohe Missernten und aus diesem Grunde kaufen sie momentan alles ein. Sie haben den großen Vorteil, dass sie über unendliche Dollarreserven verfügen aus den vergangenen Überschüssen, den Außenhandelsüberschüssen der vergangenen Jahrzehnte. Und aus diesem Grunde für uns alle wird es sehr schwierig. Nicht nur das Bauholz ist jetzt teurer geworden, sondern vor allem geht es auch um die Nahrungsmittel. Und da geht es dann tatsächlich ja schon zur Sache. Und die Drittländer oder Viertländer, wie man sie ja so abwertend einteilt, also gerade die schwachen Länder werden natürlich die mit den größten Schwierigkeiten sein, aber auch die starken Länder und gerade in großen Ballungsgebieten, die werden Probleme haben. Und ich bin jetzt auch so, ich habe mich ehrlich gesagt damals so vor 2 Jahren noch, wo du schon, da hast schon länger angefangen, wo du Tomatenkerne dann in dieses Papier reingelegt hast und hast es trocknen lassen, um deine eigenen Tomaten anzuziehen, habe ich gedacht, was liegt hier überall dieses Zeug rum, muss das denn wirklich sein? Heute bin ich wirklich froh, dass wir hier unsere Tomaten und sonstigen Gemüsesachen eben halt alle hier selber haben.
Ja, man kann die wirklich so rotierend, also auch zu Hause rotierend anbauen und kann eigentlich zu allen Zeiten dann auch ernten. Das ist möglich. Ja, und hier wird in dieser Auflistung nochmal dargestellt und da sind es ist etwas, was einem dann wirklich auch die Haare zu Berge stehen lässt. Es verteuern sich eben nicht nur die Agrarrohstoffe, sondern praktisch sämtliche Rohstoffe und Vorprodukte wie Stahl, Kupfer, Holz und Energie. Dazu kommen Transportprobleme, steigende Frachtkosten, Engpässe in der Containerschifffahrt, haben wir gerade drüber gesprochen. Der Bundesverband der Süßwarenindustrie warnte vor einem Mangel an Verpackungsmaterial. Also keine Colorado-Mischung mehr in den Plastiktüten, weil keine Tüten da sind. Man hofft, dass dies nicht auch zu Lieferengpässen bei Süßwaren führen werde. In 45% der deutschen Industriebetriebe fehlt es an Teilen oder Materialien. Das hat eine Umfrage des Münchner IFO-Instituts ergeben. Und dann noch hier also die Preise bei Hapag-Lloyd. Der 40-Fuß-Container kostet derzeit 3.000 US-Dollar. Im März 2020 waren es 75 Dollar, das kann nicht sein, ne? Also es ist eine sehr merkwürdige Zahl. Vielleicht 750.
Ich kenne den Artikel nicht, deshalb kann ich es nicht
Epoch beurteilen. Epoch Times, ja, ich kann das nochmal nachchecken. Okay. Und also auf jeden Fall kostet er jetzt $3.000 und manchmal, so steht es hier, verlangen Spediteure auch 20.000 Euro. Der globale Schiffsverkehr ist gestört. Also Andreas, eigentlich, wir haben ja vor über einem Jahr über den Beginn der Lieferengpässe gesprochen und so allmählich kommt es auch in den Mainstream-Medien an. Wer vorsorgen wollte, der konnte vorsorgen, haben auch viele gemacht. Aber es sieht ja auch so ein bisschen nach einem fast abgestimmten Szenario aus. Oder ist das auch schon wieder eine Verschwörung?
Also Verschwörung, was heißt Verschwörung? Das bietet sich natürlich an, auf solche Gedanken zu kommen. Denn wir merken natürlich, dass wir hier ein Riesenablenkungsmanöver brauchen. Und die Menschen, die sich jetzt Gedanken machen darüber, ob sie sich noch ein Benzin- oder ein Dieselauto kaufen oder ein Elektrofahrzeug, wenn es ganz schlimm ist, wie sie meinen, die können sich noch gar nicht vorstellen, dass diese Fragen, die uns jetzt belasten, ja gar nicht sind gegenüber dem, wenn tatsächlich die fundamentalen Bedürfnisse der Menschen tangiert werden. Und da baut man vor. Und wenn ich sehe, dass die Kommunistische Partei Chinas, die russische Sberbank, das World Economic Forum, das International Financial Forum, wo die größten Oligarchen der Finanzwirtschaft, die ja diese Kolonialisierungsbestrebungen, der Begriff gefällt mir sehr gut, hier durchziehen und ihren Sitz interessanterweise in Peking haben, das ist ja auch spannend, spätestens dann wird es ziemlich deutlich, dass hier offenbar eine orchestrierte Form vorliegen kann.
Ich sehe gerade, ich hatte vorhin kurz erwähnt, dass auch RTL jetzt über den PCR-Test aufklärt. Und da ist ein Interview in dieser RTL-Sendung Punkt 12 erschienen mit der Katja Burkhardt. Und da wird darüber aufgeklärt, dass der PCR-Test der größte Bluff aller Zeiten ist. Zusammen mit der Tatsache, dass die Zahl der Intensivbetten von Beginn an gefälscht war. Ja, und Andreas, wir haben vor 2 Wochen über die Fälschung der Intensivbetten, diesen DiviGate, gesprochen, wo wir ja auch gesagt haben, angesichts dieser Tatsache müsste die Regierung jetzt eigentlich zurücktreten. Heute, wenige Tage später, sagen wir, angesichts dessen, was über den PCR-Test jetzt alles aufgetaucht ist, endlich mal öffentlich, eigentlich haben wir schon lange darüber berichtet, müsste die Regierung geschlossen zurücktreten, inklusive Berater. Aber der Michel staunt und schweigt.
Ja, aber nichtsdestotrotz, es wird nichts bringen, den Leuten, die das Ganze inszenieren, auch die Anchormans, die aussteigen aus den großen News-Sendungen der deutschen Medienlandschaft, die jetzt noch schnell abspringen und hoffen, vielleicht nachher nicht gerichtlich belangt zu werden, falls es zu solchen Prozessen kommen sollte, wie Dr. Rainer Füllmilch es fordert oder auch andere Wissenschaftler es fordern mittlerweile. Ich glaube nicht, dass sie drum rumkommen und irgendwann sehen wir die bekannten Gesichter alle wieder, wie sie dastehen, aber dann mit ganz langem Gesicht und erschüttert und werden uns dann vielleicht sagen, das haben wir alles nicht gewusst, wir waren uns über die Situation nicht im Klaren und ich habe doch nur ausgeführt und all diese Dinge. Wir können es uns vorstellen, wir sehen immer wieder, wenn solche Prozesse gelaufen sind, ich denke damals wirklich an die Nürnberger Prozesse, was das plötzlich für jämmerliche Gestalten zum Teil auch waren, die da gesessen haben, die vorher in Saft und Kraft das System nach oben gehalten haben. Herzlichen Glückwunsch, da kommt was richtig auf diese Menschen zu.
Ganz kurz noch ich möchte das noch kurz ansprechen, eigentlich sind wir schon fast am Ende, Andreas. Kryptowährung, der Bitcoin, schreibt Bild, ist im Todeskreuz. Andere sagen, das war's mit dem Bitcoin, denn China hat wichtige Krypto-Server dicht gemacht und deswegen stürzen die Kurse ab. Alleine der Ethereum, Bitcoin, ich weiß es nicht, ist auch egal. Die zweitgrößte Kryptowährung, das ist Ethereum, die hat noch deutlicher an Wert verloren und sank unter die Marke von 1.700 Euro. Auch andere Digitalwerte wie XRP oder Dogecoin gaben kräftig nach und der Bitcoin selbst sinkt weiter. Ja, Andreas, der Bitcoin. Was heißt denn das überhaupt, wenn China sagt, die haben also Krypto-Server dicht gemacht? Was bedeutet das?
Naja, es gibt sogenannte Mining-Farmen und die haben spezielle Server. Das ist also eine Hardware, mit denen man nach diesem Blockchain-Vorgaben. Das sind dann so Zahlenblocks. Da werden sogenannte Hashes gesucht. Das ist ein sehr komplexer Vorgang. Das macht auch überhaupt keinen Sinn, sich damit tiefer zu beschäftigen. Wer das will, der kann das einfach mal googeln und bekommt dann eben halt einen Haufen Fachvokabeln. Suggeriert wird, es handelt sich um eine anonyme Währung. In Wirklichkeit ist es eine pseudonyme Währung. Und man glaubt, man kann diese sogenannte anonyme Kryptowährung nicht steuern und nicht gängeln. Doch, das kann man, indem man zum Beispiel hier den Strom abschaltet. Und das ist genau das, was gemacht wurde, weil diese Kryptowährungen tatsächlich extrem viel Strom verbrauchen, vor allem dann, wenn es in die letzte Phase geht. Es wird dann dargestellt, bei Ethereum ist das alles ganz anders und so weiter. Das stimmt natürlich auch nicht so richtig, sondern da muss man viel mehr ausholen. Also hier geht es um ein Mining. Mining wirkt ja so ein bisschen, als würde man ein Loch bohren und würde irgendwelche Rohstoffe aus der Erde herausziehen. Im Prinzip ist das auch ein bisschen angelehnt, weil man braucht ja Energie, um zum Beispiel ein Liter Öl aus der Erde herauszuholen oder ein Gramm Gold rauszuholen aus der Erde. Und hier braucht man unglaublich viel Energie, um ein virtuelles Geld zu erschaffen. Und das sind Bits und Bytes auf einem Plasma-Bildschirm, die übrigens per Escape auch wieder weg sind, wenn man da nicht aufpasst. Das ist das Problem. Und hier hat zum Beispiel China was ganz Geschicktes gemacht. Die wollen nämlich auch eine Kryptowährung haben, aber die sie dann konkret staatlich kontrollieren von der KP. Und aus diesem Grunde sagt man ganz einfach, wir schalten jetzt den Strom ab, weil die meisten Mining-Farmen, wo Bitcoin und Co. quasi geschürft werden, so nennt man das, sind in China, und da erkennt man vielleicht auch schon ein bisschen die Zusammenhänge einer sogenannten angeblich komplett anonymen Währung, die den Systemen schaden, und dann gleichzeitig dieser autoritäre Standort China, wo genau das stattfindet. Das ist also der Hauptpunkt, wo das statt. Übrigens auch in Russland und auch in dem Iran findet das statt. Und wenn wir an der Stelle feststellen, dass es ja gerade die große Verbindung Russland-China gibt und auch die Verbindung Russland-Iran und auch China-Iran und dort die größten Kryptohersteller quasi der Welt ansässig sind, da kann man schon mal ein bisschen eins und eins zusammenzählen. Ich glaube, man lässt die Läden eben halt noch ein bisschen volatil, also schwankend laufen, und letztendlich sehe ich da keine große Chance auf Dauer. Und ich kann auch ehrlich gesagt nicht verstehen, mit welch einer, mittlerweile hat es ja nachgelassen, wirklich Unkontrolliertheit teilweise diese Kryptowährungen, auch Bitcoin oder Ethereum, so dargestellt werden als eierlegende Wollmilchsau, die auch noch fliegen kann und die sind nicht zu bremsen und so weiter. Man muss da vorsichtig sein. Es ist Spekulation, wer damit drauf geht, und mittlerweile kann man sehen, wie man mit politischen Maßnahmen diesen Kurs sehr wohl runterfahren kann. Und dadurch sind auch viele Menschen, die nicht mehr bereit sind, dort zu investieren. Jetzt gibt es die Krypto-Fans, die wieder sagen, man lässt das bewusst so weit runterfahren, damit die selbst wieder nachkaufen, um wieder nach oben zu kommen. Ich sehe schon wieder die Schlagzeile eben halt derjenigen, die zu den Jüngern der Krypto-Szene gehören. Also für euch, die ihr an Sicherheit interessiert seid, kann ich euch nur empfehlen, haltet euch fern davon, und wenn nur zu kleinen Maßgaben, und sagt, okay, wenn es weg ist, das Geld, dann ist es halt weg.
Man muss es überhaben. 26 Unternehmen waren es insgesamt, und in der Anordnung der Behörden wurden die Energieversorger aufgefordert, die Serverfarmen einfach nicht mehr mit Strom zu beliefern. Und diese Frist ist gestern abgelaufen. Ja, und damit war es das dann erstmal. Andreas, das war jetzt auch das Ende des heutigen Podcastes. Ich bin sehr froh, dass ich inzwischen weiß, dass du ein Cis bist. Und weißt du was, du hast ja vorhin gesagt, dass diese komischen Worte, BIPOC und so weiter, nicht so ordentlich klingen. Aber dieses Cis, ne, das klingt auch arrogant. Findest du nicht so dieses Cis, also wenn man so sowas macht. So klingst du jetzt.
Also ich muss ehrlich sagen, ich denke nicht mal drüber nach, weil ich will meine Energie, ich soll ja nur gute Gedanken haben. Ach, und ja, förderliche Gedanken. Oh ja. Und für mich sind das solche dunklen, absurden Gedanken, die nicht nur mit Dummheit zu tun haben, sondern auch wirklich mit schlechter Energie, dass ich da gar keine Gedanken für verschwende, ob ich ein Cis, ein Fis oder ein D-Dur oder ein G-Moll bin. Das ist mir völlig egal.
Ja, aber was machen wir jetzt mit den nächsten Podcasts, Andreas? Eine Woche lang nichts Destruktives. Wie machen wir das?
Nein, das ist ja schon in Ordnung. Aber ich möchte gerne weiter ein Mann sein und kein Cis, ganz normal. Und du bist eine Frau und auch kein Cis oder eine Cissessin. Ich weiß nicht, was da noch kommt. Also der Blödsinn ist einfach nur schwer.
Ich habe mir gerade schon überlegt, wie lustig das eigentlich klingen muss, dass ich erzählt habe, Ich bügel und du sitzt und guckst Fernsehen und suchst noch die Filme aus.
Ja, und man muss wissen, ich habe dabei einen Metaxa getrunken und dich beobachtet beim Bügeln, während der Fernseher lief. Also Macho, mehr geht nicht.
Das ist die neue Weiblichkeit.
So ist recht. Alles Liebe.
Ciao.